Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Wir starten mit einem Blick nach Cannes zu den Filmfestspielen und auf den Meister des Slow Cinema, Nuri Bilge Ceylan, mit seinem aktuellen Wettbewerbsbeitrag. Herzlich willkommen zum Kompressor. Eine Woche Filmfestspiele in Cannes, knapp eine Woche. Wir schauen hier im Kompressor auf einen heißen Anwärter für die Goldene Palme, Kuro Otla Üstüne, zu Deutsch über getrocknete Gräser von Nuri Bilge Ceylan. Der ist übrigens einer der wichtigsten Vertreter des Slow Cinema. Was das genau bedeutet und was diesen Film so besonders macht, das will ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke besprechen. Hallo nach Cannes. Hallo Anke.
Hallo, hallo nach Berlin ins Funkhaus.
Ja, lass uns kurz diesen Begriff erläutern. Slow Cinema, was ist das genau?
Ja, vielleicht macht ja ein kurzer Vergleich mit Slow Food Sinn. Da werden ja immer Produkte aus der Region verwendet. Und die Filme des Slow Cinema lassen sich mit ihren langen, meist statischen Einstellungen doch ziemlich intensiv auf ihre Umgebung ein. Also wir bekommen eben dadurch auch die Zeit, die Orte, und es sind häufig Originalschauplätze, zu erkunden. Und diese Filme sind dann auch nicht sehr handlungsorientiert. Die Kamera bleibt beobachtend, eher aus der Distanz. Also wir können uns auch immer selbst ein Bild machen. Und es findet jetzt auch keine große psychologische Einführung der Figuren statt. Also wir lernen sie eher dabei kennen, wie sie sich durch ihren Alltag bewegen, durch ihre Umgebung. Also man könnte sagen, Slow Cinema ist in erster Linie ja ein Kino einer sehr speziellen Verortung.
Ja, und das hört sich wirklich an wie aus einer anderen Zeit, also als es noch kein TikTok gab und so. An welchen Ort nimmt uns denn Nuri Bilge Ceylan in diesem besonderen Film über getrocknete Gräser mit?
Also getrocknete Gräser sieht man erstmal gar nicht, weil der Schauplatz ist Ostanatolien, mitten im Winter. Es ist eine gigantische Schneelandschaft und es geht damit los. Ein Mann bewegt sich auf uns zu und das dauert eben so lange, wie es dauert, wie man sich eben durch dichten Schnee fortbewegen muss. Also das sind dann schon mal einige Minuten, aber das ist dann auch so, dass diese Eröffnungssequenz uns direkt physisch so in Beschlag nimmt, weil wir so live mit dabei sind. Und bei dem Mann handelt es sich um Same. Das ist ein Lehrer, der aus der Stadt kommt, der ein paar Jahre in dieser abgelegenen Region eben jetzt arbeiten muss. Und mit ihm betreten wir dann Räume, also Teestuben, Schulklassen. Und wir sehen dann zum Beispiel, dass da überall noch ein Ofen ist. Und weil die Kamera so lange drin ist, spüren wir eben auch so richtig die Kälte. Und während wir Samet beobachten, spüren wir, dass er sich dort eigentlich als Fremdkörper wahrnimmt, dass er eigentlich nur da zu Gast in der Region ist, dass er schnell wieder weg ist. Also man könnte auch sagen, dass diese langen Einstellungen Stimmungsbilder für Befindlichkeiten und Lebensgefühle werden.
Also diese Stimmungsbilder und Lebensgefühle, das ist ja ein totaler Kontrast zu dem, was wir alle spüren, nämlich die Hektik des Alltags in einer digitalen Welt. Wie würdest du diese speziellen Bilder in dem Film beschreiben?
Ja, also es sind lange, ruhige, sehr wohlkomponierte Bilder, wo wir eben unheimlich viel entdecken können. Und wo man aber auch eben sieht, dass es sich bei diesem Samet vielleicht doch um ein allumfassenderes Fremdheitsgefühl handelt. Also dass er, vielleicht lässt sich so seine Grundgereiztheit erklären, seine Melancholie. Und ein Merkmal des Slow Cinema ist es auch, dass diese Figuren selten Identifikationsfiguren sind. Und wir lernen ihn dann auch als ambivalenten Menschen durch die Länge der Einstellungen kennen. Es gibt da auch eine zwiespältige Szene, wo er mit einer Schülerin vielleicht übergriffig wird. Er hat aber auch eine Überheblichkeit die ganze Zeit, wie er da so rumblickt. Und dann gibt es aber auch wieder sehr lange, sehr intensive Dialogszenen mit Kolleginnen und Kollegen, wo er so Stellung beziehen muss, warum er sich überhaupt überall raushält. Und weil der Film eben, der dauert 3,5 Stunden, also du bist auf einmal richtig mit denen vor Ort. Und weil du so vor Ort bist, ist alles, was verhandelt wird, auch sehr universell.
Also weil es ja eben in dieser Landschaft ist, in diesem Land, wo die politische Stimmung gerade auch sehr schwierig ist, geht es auch darum oder kann man nicht sagen, dass es so eine Art politische Stimmung auch erzeugt wird?
Doch, auf alle Fälle, weil also Ostanatolien, das ist kurdisches Gebiet und wir sehen in den Einstellungen dann auch häufiger einfach mal einen Panzer im Bildhintergrund rumfahren oder der Samet wird eben auch eingeladen von der Armee zum Tee trinken und wir sehen einfach, darum geht es eben auch in diesem Film, den Riss, der durch die türkische Gesellschaft geht. Letztlich ist es eine Region, die total abgehängt wurde. Also das ist eine arme Region. Ich habe schon von den Öfen erzählt. In der Schule wird auch Kleidung verteilt. Und dann eben diese Haltung von Samet sagt ja auch was über kultivierte, gebildete Menschen, die aus der Stadt kommen. Aber er übernimmt gar keine Verantwortung, obwohl er sich selbst als Linker bezeichnet. Also da schwingt schon viel politische Gegenwart mit in dem Film. Der Film wurde auch hier in Cannes sehr lange diskutiert. Nuri Bilge Ceylan hat schon eine Goldene Palme. Ja, und man kann gespannt sein, ob er wieder mit einem Preis nach Hause geht.
Übergetrocknete Gräser. Von Nuri Bilge Ceylan, Slow Cinema, also auf allerbeste Art, wie uns Anke Lewicke erklärt hat. Und eben auch einer der Kandidaten vielleicht in Cannes. Danke. Flüchtlinge im Mittelmeer, Drogenkriege, Vergewaltigungen. Es sind die ganz harten Realitäten, mit denen sich die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo befasst. Mit ihren Installationen will sie dem Ganzen indirekt Anschaulichkeit verleihen. Und ob das funktioniert, wie das funktioniert, das ist ab heute im Museum der Fondation Bayela bei Basel zu sehen. Katrin Honde war dort.
Eine Art riesige Patchwork-Decke liegt ausgebreitet auf dem Boden. Sie besteht aus hunderten Rosenblütenblättern, die von Hand zusammengenäht wurden zu einem rötlich-braun schimmernden Ganzen. A flor de piel heißt diese Arbeit von Doris Salcedo. Auf Deutsch übersetzt wäre es vielleicht Dünnhäutigkeit. Dieser Moment, wenn überwältigende Emotionen die Haut wie eine Blüte verfärben. Wenn etwas unter die Haut geht. Der zarte Rosenteppich ist ein Leichentuch. Doris Salcedo will damit an eine kolumbianische Krankenschwester erinnern, eine Frau, die zu Tode gefoltert wurde. Ein Verbrechen also, die konkrete, reale Gewalt im Krisenland Kolumbien, war der Ausgangspunkt der Arbeit. Sie gehe vor wie eine Detektivin, sagt Doris Salcedo. In Interviews und Recherchen wolle sie alles herausfinden über das Leben der Verschwundenen und Geschundenen, denen ihre Kunst gewidmet ist.
It is because I think it is difficult to really comprehend the difficulties of the lives of very poor people.
Ich tue das, sagt sie, weil es wirklich schwierig ist, die Nöte im Leben sehr armer Menschen zu verstehen. Du musst wirklich wissen, was sie durchmachen, wie sie arbeiten, was sie essen, ihre Lebensbedingungen, die Erniedrigungen, denen sie ausgesetzt sind, die Gewalt, unter der sie leiden, all das ist unbekannt. Du musst es studieren, verfolgen. Deshalb muss ich recherchieren. In der Ausstellung ist die Geschichte des kolumbianischen Folteropfers nicht direkt dokumentiert. Sie steckt stumm in den vernähten Rosenblättern, die indirekt aber offenkundig auf Gewalt, Zerbrechlichkeit und Schmerz verweisen. Wie die sorgfältig gestapelten weißen Hemden, die von Metallstangen durchbohrt in einem anderen Raum aufgereiht am Boden liegen. Eine Erinnerung an ein Massaker 1988 auf einer kolumbianischen Bananenplantage. Oder die Installation mit dem Titel Disremembered. Hauchdünne Blusen, deren transparenter Seidenstoff von tausenden kleinen Nadeln durchzogen ist, hängen an der Museumswand wie Geister des Schmerzes. Die Vorgeschichte, so ist im Pressetext zu lesen, waren Gespräche der Künstlerin mit Müttern in Chicago, die ihre Kinder durch Waffengewalt verloren haben. Wer die transparenten Nadelblusen anschaut im Museum, weiß das aber nicht unbedingt. Natürlich ist eine individuelle Erfahrung der Grund für die Existenz der Arbeit, sagt Doris Salcedo, aber die Arbeit muss neutral werden, um ähnliche Erfahrungen vieler tausend, vielleicht Millionen anderer Menschen zu erfassen. Salcedo schafft in ihren Installationen Sinnbilder für Schmerz und Verlust und für die Grausamkeiten, die Menschen einander antun. Es ist eine melancholische, pathetische Kunst, die den Opfern unmenschlicher Gewalt ihre Würde zurückgeben möchte. Manchmal dabei aber selbst grausame Materialien benutzt. In der Installation Unland, die auf Interviews mit kolumbianischen Kindern basiert, die die Ermordung ihrer Eltern mit ansehen mussten, hat Doris Salcedo Menschenhaar verarbeitet.
I simply bought it.
Das habe ich einfach gekauft, sagt sie. Ich kaufe mein Material. Dieses Menschenhaar hat einen Bezug zur Armut. Arme Menschen verkaufen ihre Haare. Ich weiß das, obwohl ich die Person nicht kenne, die diese Haare verkauft hat. Doris Salcedos Kunst, das ist in der großen Ausstellung der Fondation Bayerla sehr eindringlich zu erleben, ist eine Kunst, die wehtut.
Und diese Ausstellung ist noch zu sehen bis Mitte September.
Fundstück.
Das Spiel mit dem Publikum hat dem Fluxuskünstler Emmett Williams gefallen. 1961 saß er des Öfteren einfach auf der Bühne und wartete auf hörbare Reaktionen der Zuschauer, um sie dann zu imitieren. Wohin das Ganze führt, blieb offen. 7 Jahre später hat Williams sein Publikum auf andere Art ins Spiel gebracht. In dem Gedicht Duett listete er quer durchs Alphabet Wörter auf, die in anderen Wörtern stecken, also so etwas wie das Eis im Reis. Mit Duett schlägt Williams der Etymologie ein Schnippchen und lädt dazu ein, Sprache selbst zu untersuchen, auch wenn das Gedicht zu Ende ist.
Duett. Art of my dart, arrow of my marrow. Butter of my abutter, bode of my abode. Cope of my scope, curry of my scurry. Den of my Eden, dew of my ado. Ember of my member, eel of my feel. Fort of my effort, flexibility of my inflexibility. Go of my ego, gain of my again. Hence of my whence, him of my whim. Inky of my dinky, inter of my hinter. Jog of my ajog, Johnny O of my O Johnny O. Kipper of my skipper, kin of my skin. Liquor of my flicker, lapstick of my slapstick. Mission of my emission, motion of my emotion. Nip of my snip, now of my enow. Oiler of my toiler, Orpheus of my Morpheus. Port of my sport, patter of my spatter. Quash of my squash, quiescence of my acquiescence. Raving of my craving, ream of my cream. Scent of my ascent, swan of my aswan. Tiff of my stiff, top motion of my stop motion. Unction of my function, urging of my purging. Vent of my event, vocative of my evocative. Well of my swell, wallowtail of my swallowtail. X factor of my X factor, X of my axe. Ye of my eye, Y of my my. Zip zap zoff of my o zip o zap o zoff. Zim zam zoom of my o zim o zam o zoom.
Der Fluxuskünstler Emmett Williams, Duett. Ein Fundstück von Paul Paulun.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine zerschmetterte Gitarre des früheren Nirvana-Frontmans Kurt Cobain ist in New York versteigert worden. Der Schätzwert hatte bei $80.000 gelegen, doch das Instrument brachte jetzt knapp $60.000 ein, wie das Auktionshaus Julian's mitteilte. Cobain hatte die schwarze Fender Stratocaster während der ersten Nirvana-Tournee 1989 auf der Bühne demoliert. Obwohl sie wieder zusammengesetzt wurde, kann das von den Nirvana-Mitgliedern signierte Instrument nicht mehr gespielt werden. Die Versteigerung war Teil einer 3-tägigen Music Icons Auktion. Dabei kamen mehr als 1200 Stücke aus dem Besitz von Musikgrößen wie Elvis Presley, den Beatles, Madonna und Michael Jackson unter den Hammer. Die Schauspielerin und Musikerin Yasmin Tabatabai fordert, dass Filmförderung geschlechtergerechter werden soll. Obwohl unter den Studierenden an Filmhochschulen rund die Hälfte Frauen seien, gäbe es nur eine Quote von 20% Regisseurinnen. Das sagte sie heute im Deutschlandfunk Kultur.
Es geht ja um eine Chancengleichheit. Mhm. Und die gilt auch für meinen Beruf. Wenn in meinem Alter, also Ü50, auf 4 Männerrollen eine Frauenrolle kommt, dann stimmt einfach was nicht. Und wenn diese Rollen dann auch noch in der Tat zu 80% sich definieren über die Beziehung zum Mann, sprich die Mutter von, die Geliebte von, die Ehefrau von, da gibt es ja zig Initiativen darüber und es ist einfach nicht so weit, wie wir es gerne hätten.
Die Schauspielerin Yasmin Tabatabai. In der philippinischen Hauptstadt Manila ist eines der Wahrzeichen, das Central Post Office, abgebrannt. Das historische Postgebäude liege in Schutt und Asche, teilten Polizei und Feuerwehr mit. 1926 erbaut, war es eines der meistfrequentierten Bürogebäude der Hauptstadt und gilt auch wegen seines neoklassizistischen Stils als nationale Sehenswürdigkeit. Nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden der Philippine Postal Corporation ist auch die gesamte Briefmarkenbibliothek des Landes verbrannt. Das Gebäude werde auf jeden Fall wieder aufgebaut, da es sich um ein Kulturerbe handele. Das Feuer brach den Angaben zufolge am Sonntagabend im Keller des fünfstöckigen Gebäudes aus und konnte erst 7 Stunden später unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist unklar. Der omanische Schriftsteller Sahran al-Kazmi hat den wichtigsten arabischen Literaturpreis gewonnen. Er wurde für sein Werk Taghribit al-Kafer, auf Deutsch Entfremdung des Vorhersagers, ausgezeichnet. Damit ist er der erste Autor aus dem Wüstenstaat Oman, der mit dem internationalen Preis für arabische Romanliteratur geehrt wird. Dieser wird nach dem britischen Vorbild auch arabischer Booker Prize genannt. In al-Kazmis Buch geht es um die lebensspendende Kraft des Wassers, aber auch um dessen Potenzial, durch Knappheit oder Überflutungen Tod und Zerstörung zu bringen. Al-Kazmi hat bislang 4 Romane und 10 Gedichtbände veröffentlicht.
Immer wieder staunen wir über neue digitale Coups der KI-Systeme und Social-Media-Apps, ohne eigentlich wirklich zu wissen, wie viele kleinteilige Hintergrundarbeit da geleistet werden muss, um all das am Laufen zu halten. Konzerne wie ChatGPT, TikTok, Meta und so weiter, die haben dafür Arbeiter in Billiglohnländern des globalen Südens gerne, die die Datengrundlage für die Algorithmen schaffen und jeweils dann nur für ein paar Cents für jeden Klick, also die Pflege dieser Systeme, betreiben und dann schwach honoriert werden. In Kenias Hauptstadt Nairobi ist jetzt die African Content Moderators Union gegründet worden, also eine Gewerkschaft, die endlich gegen das unterbezahlte Clickwork für die großen Tech-Konzerne vorgeht. Antje Diekans.
Für Daniel Mutong ist es ein kleiner Sieg. Der Südafrikaner hat lange dafür gekämpft, dass es eine Gewerkschaft für all die Beschäftigten gibt, die Internetinhalte sichten, damit keine Gewaltvideos auf Plattformen wie Facebook und YouTube erscheinen oder künstliche Intelligenz wie ChatGPT entwickelt werden kann. Jetzt haben sich rund 200 dieser sogenannten Content-Moderatorinnen und Moderatoren bei einem Treffen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi tatsächlich zusammengeschlossen, um für ihre Rechte einzustehen. Daniel Mutong selbst macht den Job schon länger nicht mehr. Er klagt in Kenia gegen seinen früheren Arbeitgeber, weil er traumatisiert sei. Der N20er war beim kenianischen Unternehmen SamaSource eingestellt, um für den Facebook-Mutterkonzern Meta Videos zu sichten und gegebenenfalls zu sperren. Der erste Clip, den er gesehen habe, sei eine Hinrichtung gewesen, erzählt er. Und so sei es dann jeden Tag über Stunden weitergegangen. Ein Leben wie in einem Horrorfilm.
Wie ich von außen wirke, zeigt nicht, was sich in mir abspielt. Ich kann mein Leben nicht mehr genießen oder mich auf den nächsten Tag freuen. Das ist alles vorbei, wegen Mark Zuckerberg und seiner Ignoranz. Er weigert sich, Verantwortung für das zu übernehmen, was er anrichtet. Wir sind keine Tiere.
Seine Anwältin hat diese Aussage von ihm bei Twitter eingestellt. Sie vertritt Daniel Mutong vor dem kenianischen Gericht, wo er eine Entschädigung fordert. Nicht nur für sich, sondern auch für andere Beschäftigte, die den gleichen Job wie er machten. Anwältin Mercy Mutemi meint, die meisten von ihnen hätten nicht gewusst, was auf sie zukommt.
Facebook und Sama locken junge, vielversprechende Menschen, die nichts Böses erwarten, aus Kenia und anderen afrikanischen Ländern in diese Jobs. Sie bewerben sich auf eine Anzeige, doch während des ganzen Einstellungsverfahrens wird ihnen nicht mitgeteilt, dass sie als Sichter von Facebook-Videos rekrutiert werden sollen.
Sie bekommen einen Stundenlohn von umgerechnet etwa 2 Euro und damit viel weniger als in anderen Ländern für solche Jobs gezahlt wird. Als Daniel Mutong das alles erkannte, versuchte er zunächst innerhalb des kenianischen Unternehmens etwas zu ändern. Er unternahm den ersten Anlauf, eine Gewerkschaft zu gründen, doch dann wurde er entlassen. Außer Entschädigung fordert er vor Gericht jetzt auch, dass die Arbeitsbedingungen geändert werden, sagt seine Anwältin.
The nature of content moderation is that it's a very inherently dangerous job.
Den Inhalt aus Plattformen zu überprüfen, ist ein von Natur aus gefährlicher Job. Du verbringst all deine Arbeitsstunden damit, Videos mit extremer Gewalt anzugucken. Tag für Tag. Das verändert dich.
Bei der Gründung der Gewerkschaft sagte eine Content-Moderatorin, dass die Erfolge von Facebook, ChatGPT und Co. auf dem Rücken junger, unterbezahlter Afrikanerinnen und Afrikaner aufgebaut würden. Gemeinsam wollen sich die Beschäftigten jetzt dafür einsetzen, das zu ändern.
Es ist also mal wieder ein Kampf der Armen und Entrechteten gegen große Konzerne. Spielt sich in ganz vielen Bereichen so ab. Aber wir wollen uns speziell diesen Maschinenraum der Internetkonzerne genauer anschauen. Und zwar mit Journalist und Technologieexperte Johannes Kuhn. Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben ja gehört, Facebook-Videos sichten, das ist ein harter, oft traumatisierender Job, aber es gibt ja auch noch viel mehr Mikroarbeit, die da die Datengrundlage darstellt, zum Beispiel für KI-Algorithmen. Wie sieht diese Arbeit genau aus? Also was wird da gemacht?
Naja, de facto ist es Data Labeling, also Datenkennzeichnung. Ich nehme mal ein unverfängliches Beispiel, LiDAR Laser Scanning. LiDAR Laser, das sind die Laser, die in Autos sind und die in Autos eingebracht sind und die Umgebung scannen, und der Bordcomputer muss dann sozusagen entscheiden, was da vor einem ist, vor dem Auto. Das wird wichtig, wenn wir mal in Richtung autonome Fahrzeuge gehen. Also zum Beispiel, ist das, was da auf der Straße vor mir ist, eine Pfütze und ich kann durchfahren, oder ist es ein Hindernis, ein Tier zum Beispiel. Und wenn solche Systeme entwickelt werden, dann gibt es eben Menschen, die sich Bilder angucken und dann das auch markieren und dann sagen, okay, das ist eine Pfütze, das ist ein Baum, das ist ein Mensch. Und anhand dieser Vorsortierung kann dann ein Erkennungssystem, und was anderes ist ja auch KI nicht, sehr viel besser lernen, Objekte richtig einzusortieren. Mhm. Das ist wichtig, da geht es ja auch um Leben und Tod bei sowas, aber es gibt eben auch Erkennungssysteme für problematische Inhalte. Also zum Beispiel bei den sozialen Netzwerken Erkennungssysteme, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Gewaltdarstellungen oder sexuelle Darstellungen filtern. Im Idealfall, dass da gar kein Mensch mehr am Ende drauf gucken muss, aber es gibt eben so, während die entwickelt werden müssen, da müssen Menschen drauf gucken und sagen, ja, das Bild ist eine Gewaltdarstellung, oder nein, das Bild ist keine Gewaltdarstellung, ist richtig, dass du es freigibst. Und ja, so Reinforcement Learning heißt es, also man arbeitet sozusagen mit dem Computer zusammen und der KI zusammen, um ihr was beizubringen, richtig zu entscheiden, indem man eben die Entscheidungen schon für den Computer trifft und das KI-System im Idealfall danach dann eben richtig entscheidet, wenn es weitere Fälle dieser Art gibt.
Und das sind ja Millionen Entscheidungen wahrscheinlich jeden Tag, ja, und Klicks entsprechend. Also da werden Billiglöhner, zum Beispiel in Kenia haben wir gehört, aber auch in palästinensischen Flüchtlingslagern für diese Arbeit gelockt und dann, man muss es wohl so sagen, ausgebeutet. Könnte man natürlich auch sagen, andererseits, sie hätten gar keinen Job vielleicht, wenn sie das nicht machen würden. Also wo sehen Sie das größte Problem an dieser Art Outsourcing, dieser Arbeit?
Na, es kommt immer darauf an, um welche Inhalte es geht. Also es sind ja auch teilweise, wird das ja auch über Freelancer-Plattformen wie Mechanical Turk angeboten, und es ist ja auch nicht nur im globalen Süden. Also das Ganze gibt's auch hier, und tatsächlich machen wir ja sowas auch freiwillig. Also wir kennen es ja alle, wenn wir uns irgendwo einloggen und dann steht da, ich bin kein Roboter, markieren Sie alle Ampeln, alle Motorräder, alle Zebrastreifen. Das ist ja auch nichts anderes, als im Regel für die KI zum Beispiel von Google einfach der zu helfen, sozusagen das zu erkennen, und die kann das dann übernehmen. Also schon wieder hat Google an uns sozusagen mit freiwilliger Arbeit verdient. Aber die bezahlte Arbeit ist eben, wir haben es ja im Beitrag gehört, in dem Fall in Kenia sehr schlecht. Gleichzeitig gibt sowas in Ländern wie China schon sehr lange, schon vor 6-7 Jahren. Das wird dann Datenfabriken, wurde das genannt, vor allem in der Provinz Henan. Und das war in der Phase, in der KI so richtig interessant wurde. Und da saßen dann in strukturschwachen Gebieten ein paar hundert Leute sozusagen zusammen und haben zum Beispiel innerhalb von 2 Tagen 20.000 Fotos aus einem Supermarkt gelabelt, damit die Bilderkennungs-KI eben weiß, das ist das, und die Modelle werden besser. Und das galt damals als Standortvorteil. Aber Sie haben es gesagt, es gibt eben auch andere Kontexte, unter denen das gemacht wird, im globalen Süden zum Beispiel DeepAI, eine KI-Firma, die hat eine NGO unterstützt, die solche Jobs in Flüchtlingslagern in Jordanien an syrische Flüchtlinge vermittelt hat. Und das kam dann gar nicht so gut an, weil es eben dann darum ging, ja, Moment mal, wer macht denn jetzt wieder hier die Drecksarbeit hinter den Systemen, die dann so hoch gefeiert werden? Und entsprechend ist das hoch umstritten.
Ja, und das kann eben auch tatsächlich psychische und physische Folgen haben. Bevor wir auf die kommen, es muss ja Firmen geben wie die angesprochene Firma Sama, also die das Ganze, dieses Outsourcing quasi vorantreiben, vermitteln. Was sind das für, ich nenne sie jetzt mal moderne Sklaventreiber, die diese Aufträge ausführen?
Ja, bei Sama ist es ganz interessant. Das ist eine kalifornische Firma von einer Gründerin mit afrikanischem Hintergrund zwar, aber de facto eben ein Dienstleister fürs Outsourcing, der im Silicon Valley sitzt. Interessant ist auch die Wahrnehmung, nämlich 2018, 2019 wurde die Firma auch in deutschsprachigen Medien übrigens gefeiert, weil es da hieß, hey, wir bringen da digitale Jobs nach Afrika, das ermöglicht Entwicklung und so weiter, bringt Geld rein. Das hat man ein virtuelles Fließband genannt. Ja, und jetzt schwingt das Ganze das Pendel zurück, weil eben die Klickarbeiter selber sagen, hey, Moment mal, da sind keine guten Jobs. Und übrigens, wir haben es im Beitrag gehört, wurde mir eigentlich gesagt, dass ich da irgendwie an was ganz Tollem arbeite und am Ende des Tages muss ich mir dann Gewaltvideos angucken. Und interessant ist natürlich dann auch die Gewinnmarge, zum Beispiel OpenAI, die ja auch mit Sama zusammengearbeitet haben zumindest, die sagen, uns wurde gesagt, dass die Mitarbeiter $12 pro Stunde kriegen. Wieso stimmt denn das nicht? Sind eigentlich nur $2, heißt es jetzt. Also das ist schon lange ein Thema, schlechte Bezahlung, auch das Anlocken unter falschen Tatsachen. Und man sieht ja auch, mit dem Versuch, da eine Gewerkschaft zu gründen, formiert sich da auch Widerstand für bessere Arbeitsbedingungen.
Das ist sicher klug und vernünftig. Ist natürlich die Frage, ob das in der Masse dann wirklich funktioniert. Es hat psychische und physische Folgen, diese Arbeit, diese Klicks. Ja, Sie haben das gesagt, es kann eben auch traumatisierend sein. Aber ist das mal konkret untersucht worden? Denn auch sonst, auch in nicht diesen prekären Bedingungen, müsste diese Arbeit ja gemacht werden. Also da kann man dann entsprechend vorbereitet und ausgebildet werden?
Ja, ein Problem, das lange der Fall war, wo es auch jetzt noch Diskussionen gibt, zum Beispiel in Deutschland bei den Dienstleistern von Firmen wie Meta, ist die Frage, gibt es psychologische Betreuung? Gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich mich rausziehen kann und mal sagen kann, okay, ich möchte heute bitte keine Gewaltbilder, keinerlei Art, oder kriege ich einfach nur vorgesetzt, was eben abzuarbeiten ist? Und das sind eben oft, gerade bei solchen Randfällen, die Inhalte, die zu solchen Dingen führen können, wie posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und so weiter. Und das ist auch tatsächlich in Studien nachgewiesen, dass Menschen, die diese Jobs ausüben, da sehr anfällig sind, weil es eben kein Job wie jeder andere ist und man bestimmte Bilder einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Jetzt ist es natürlich so, KI kann ja nicht nur verwendet werden für ChatGPT und solche Dinge, sondern KI wird ja auch schon verwendet, um solche Bilder zum Beispiel von Gewaltdarstellungen herauszufiltern. Mhm. Da ist seit Jahren ist das Argument immer von Firmen wie Meta, hey, wir haben hier KI und das wird alles besser und das kann das so gut erkennen, gar kein Problem mehr. Tatsächlich gibt es aber immer wieder Randfälle, die das Ganze sehr, sehr schwierig machen, wo dann doch ein Mensch noch drauf gucken muss. Und Stichwort, kann KI diesen Job übernehmen? Kann man auch fragen, kann KI diesen Job vielleicht noch schwerer machen? Denn jetzt kommt ja die Zeit, in der wir synthetischen Content erleben, also Bilder, die gefälscht sind. Auch da muss dann am Ende des Tages höchstwahrscheinlich, weil es ja da kein Wasserzeichen oder sowas gibt, muss wahrscheinlich dann wieder ein Mensch drauf gucken und sich angucken, okay, ist das jetzt wirklich ein echtes Bild, was da gepostet wurde? Oder ist das Fake? Zum Beispiel, wenn es eine prominente Person in einer Situation zeigt, in der sie nicht gerne gezeigt würden wäre, ja, wo sich dann rausstellt, dass das Ganze falsch ist. Also solche Dinge kommen dann jetzt auch auf uns zu. Also wir sehen sozusagen, die Systeme werden immer besser, aber das Problem geht nicht weg.
Zumal man ja auch nicht jegliche Kontrolle am Ende aus der Hand geben kann und will. Vielleicht ganz kurz das Technische nochmal, also unter Druck und Stress hastig getroffene Entscheidungen, wie sie dann eben unter entsprechenden Arbeitsbedingungen dann auch wahrscheinlich getroffen werden müssen, die können ja auch falsch oder fehlerhaft sein.
Ja, natürlich. Und da sehen wir jetzt schon im Bereich Social Media regelmäßig, wenn es darum geht, okay, Person XY wurde gesperrt deswegen oder bestimmte historische Fotos, zum Beispiel aus dem Vietnamkrieg, werden von Meta, Facebook, Instagram gelöscht oder Fotos, die künstlerisch sind, aber weibliche Brustwarzen zeigen, werden gelöscht, weil es eben gegen die sozusagen die Meta-Regeln, die sich eher am amerikanischen Wertebild orientieren, verstoßen. Solche Dinge sehen wir jetzt schon die ganze Zeit. Schwierig wird es natürlich dann in dem Moment, wo sich zum Beispiel ja Falschinformationen verbreiten, wobei das natürlich immer schwierig zu moderieren ist, aber wo sich auch, wie wir es in den vergangenen Wochen bei Twitter hatten, wo dann Videos von Tierquälereien nicht mehr automatisch weggefiltert wurden, weil sich offensichtlich, weil da was im Hintergrund kaputt gegangen ist an der Software, wenn dann plötzlich aus einem Massenmord in Texas, wenn dann plötzlich da Videos oder Fotos zu sehen sind, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Und dann sind wir an dem Punkt, in dem Moment, wo wir sowas sehen, merken wir erstmal, wie traumatisierend das für diejenigen ist, die da beruflich drauf gucken müssen. Die kriegen zwar Geld dafür, aber eben, und das ist eben darum geht es in dem Fall in Nairobi, eben sehr, sehr wenig.
Wir sprechen über Clickwork-Firmen in der ganzen Welt mit Johannes Kuhn. Gerade die Internetkonzerne, Herr Kuhn, haben natürlich ein großes Interesse an einem positiven Image, das aber auch immer wieder Kratzer bekommt. Sie haben eben Fälle angesprochen, wo einfach die Kontrolle nicht funktioniert. Gerade heute ist eine Rekordstrafe gegen Meta ergangen von 1,2 Milliarden Euro durch die irische Datenschutzbehörde wegen Datenweitergabe an US-Geheimdienste. Es hat natürlich konkret damit jetzt nichts zu tun, aber diese ganze Imagefrage, also wenn diese Clickwork-Ausbeutung im großen Stil jetzt publik wird, das ist schon ein Problem auch für die Konzerne, oder?
Das ist ein Problem, das war schon länger ein Problem, auch in Deutschland. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen haben Moderatoren, Moderatorinnen von Facebook und TikTok in Deutschland gesagt, okay, wir überlegen, dass wir eine Gewerkschaft gründen. Wir sehen auch in den USA Bestrebungen, dass dieses Feld sichtbarer wird, dass auch sichtbarer wird, welche Verantwortung da drin steckt und auch welche Belastung da drin steckt. Und da erleben wir tatsächlich auf Seiten der Arbeitnehmer gerade eine Professionalisierung, die dann umgekehrt eben zeigt, und Sie haben es gesagt, das Image der amerikanischen Tech-Konzerne ist nicht gut, nicht mal in den USA selber. Das ist natürlich dann für die ein Problem, dass man auch nicht einfach sozusagen outsourcen kann in den globalen Süden, weil man eben auch dort jetzt eine Stimme findet, auch dort dann sich so zu Wort meldet, dass man zum Beispiel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur drüber spricht, über das ganze Thema. Mhm. Das ist jetzt nicht das größte Problem, das ein Konzern wie Meta hat. Aber es ist natürlich etwas, was zu einem negativen Image beiträgt, wo man auch etwas in der Bringschuld ist, wo man auch sagt, okay, wir haben die Arbeitsbedingungen verbessert, was auch teilweise stimmt. Aber teilweise, am Ende des Tages wird man immer versuchen, auf Seiten der Tech-Konzerne, das durch eine Form von Automatisierung und auch eine Form von günstigerem Outsourcing zu lösen, aber im Zweifelsfall schafft man es dann doch nicht, die Probleme zu lösen, weil man zum Beispiel für bestimmte regionale Dialekte in Afrika, in denen es dann zum Beispiel Hate Speech gibt oder sowas, gar keine Moderatoren hat, die diese Sprache sprechen. Also es ist sehr komplex und es wird im Endeffekt zu wenig in dieses ganze Feld von den amerikanischen Firmen investiert.
Wir tragen aber hoffentlich damit zur Aufklärung bei, die harte Realität hinter der schönen neuen KI- und Social-Media-Welt der Tech-Konzerne und was diese Arbeit mit den Menschen in Billiglohnländern machen kann. Das war Johannes Kuhn. Ich bedanke mich.